Wir Menschen leben seit unserer Geburt mit Pilzen zusammen. Manche leben in und auf unseren Körpern und sind unsere ständigen Begleiter. Andere leben in Symbiose mit Pflanzen und versorgen diese mit Nährstoffen und Wasser. Die Pilzbiotechnologie von heute erforscht, wie Stoffwechselpotenziale von Pilzen für eine nachhaltige und kreislauffähige Bioökonomie nutzbar gemacht werden können. Vera Meyer leitet das Fachgebiet für angewandte und molekulare Mikrobiologie an der TU Berlin und ist darüber hinaus auch als freischaffende Künstlerin aktiv. Der Vortrag ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften AKTech entstanden. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt vom Nutzen der Pilze, wie Pilzbiotechnologie unsere Wirtschaft nachhaltig transformieren kann.
Ich freue mich, dass so viele Menschen jetzt dabei sind. Über 400 habe ich gesehen, aus England, aus den USA, aus Deutschland sowieso. Ich will die auf eine Reise mitnehmen in die Welt der Pilze. Und ich denke mal, dass sie die Welt mit anderen Augen, oder ich hoffe, dass sie die Welt mit anderen Augen sehen nach meinem 45-Minuten-Vortrag. Ich möchte Ihnen darlegen, wie die Pilzbiotechnologie tatsächlich dazu beitragen kann, wie wir es schaffen als Menschheit, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben. Und ich versuche, einen großen Bogen zu spannen in meinem Vortrag. Also es wird nicht nur um Wissenschaft gehen, es wird auch um Kunst gehen, es wird auch darum gehen, wie wir mit der Gesellschaft zusammenarbeiten. Der Grund ist der, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir die Welt, die richtigen Fragen, die formulieren können für, wie wollen wir als Menschheit in 20, 50, 100 Jahren leben, wir eigentlich nur formulieren können, wenn wir transdisziplinär arbeiten, also verschiedene Wissenschaften, verschiedene Disziplinen, verschiedene Denkrichtungen zusammenführen mit den Künsten, mit der Gesellschaft. Und wir dann, wenn wir gemeinsam die richtigen Fragen formuliert haben, eigentlich auch dann erst zu den richtigen Antworten kommen können. Der Grund ist der, keiner von uns kann aus seiner, ihrer Perspektive heraus richtig die Welt verstehen oder beschreiben oder verändern. Einfach weil wir ja in komplexen Systemen leben. Die Natur, die Welt ist ein komplexes System. Wir als Menschen sind, unsere sozialen Systeme sind komplex, wirtschaftliche Systeme sind komplex, politische und so weiter und so fort. Aber ich denke, die Antwort kann darin liegen, dass Wissenschaft und Künste zusammengehen. Sie werden in meinem Vortrag später sehen, dass ich, wenn ich, und es ist ja wirklich wenig Text, dass dieser Text auf Englisch ist, das ist mein Versuch, so inklusiv wie möglich zu sein. Also ich spreche auf Deutsch und wer der deutschen Sprache nicht ganz mächtig ist, ist so häufig besser in Englisch. Das heißt, Sie können dem auch schriftlich folgen. Was steht hier? Ein Kopf, ein Denker, ein Biologe hat einmal gesagt, weder die Wissenschaft noch die Künste können komplett in sich sein, wenn sie nicht quasi ihre jeweiligen Stärken miteinander kombinieren. Das heißt, die Wissenschaft braucht die Intuition und auch die metaphorische Kraft der Künste, während die Künste immer wieder das frische Blut der Wissenschaft braucht oder der Wissenschaften braucht. Und Sie sehen hier eins meiner Kunstwerke, Champions oder Champignons, Pilze auf Französisch Champignons, aber wir sind der Meinung, Pilze sind nur Champignons, also die man essen kann, sondern Champions. Herr Werner hat es schon angedeutet, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Biotechnologin per Ausbildung. Also ich forsche, ich unterrichte an der TU Berlin im Bereich der angewandten molekularen Mikrobiologie. Ich bin aber auch Künstlerin, weil ich sehe, dass es eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Wissenschaften und den Künsten gibt, als Dinge, die uns trennen. In den Wissenschaften führt man Experimente durch, sammelt man Daten, wertet Daten aus, sortiert Dinge. Genau das Gleiche ist in den Künsten eigentlich auch. Künstlerische Forschung heißt auch, man führt Experimente durch, man sammelt, erhebt Daten und wertet sie aus. Und in beiden ist eigentlich das Ziel zu verstehen, wie tickt die Welt? Welche Rolle spielen wir Menschen in der Natur? Wie tickt Natur? Und Wissenschaft und Künste können sich eigentlich nur gegenseitig befruchten. Also es gibt mehr Verbindendes als Trennendes. Kommen wir zu der Welt der Pilze. Herr Werner hat schon angedeutet, es gibt so ein paar, die wir mögen und dann gibt es viele, die wir als Schimmel bezeichnen und weniger spannend, interessant oder gar sexy finden. Ich will Ihnen eine Zahl sagen und einen Vergleich und dann hoffe ich, wird es klarer, wie man sich der Welt der Pilze nähern müsste. Man schätzt, dass ungefähr 6 Millionen Pilzarten existieren auf der Erde. Das ist die gleiche Größenordnung, wie es Tierarten gibt. circa 8 bis 10 Millionen Tierarten. Jetzt wissen wir alle durch eigenes Erleben, eine Qualle ist was anderes als ein Elefant. Ein Krokodil sollte man eher nicht streicheln, eine Katze eher schon. Also wir wissen in der Tierwelt, wir können sie nicht über einen Kamm scheren. Und genauso ist es in der Pilzwelt auch. Es gibt Pilze, die können wir essen. Es gibt Pilze, die machen uns krank. Es gibt Pilze, die interessieren uns überhaupt nicht, weil wir sie gar nicht kennen. 90% der Pilzarten, die vermutet sind, dass die auf der Erde existieren, das kann man über DNA quasi nachweisen, also man kann sie detektieren, man hat sie aber noch nicht untersucht. Also 90% der Pilzarten sind unbekannt, aber sie haben dieses große, große Spektrum, wie halt auch in der Tierwelt. Das ist wichtig, dass sie das im Kopf behalten. Und es gäbe sozusagen uns Tiere, es gäbe die Pflanzenwelt auf die Landpflanzen gäbe es nicht ohne Pilze. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir uns daran gewöhnen sollten, wenn wir von Tieren und Pflanzen sprechen, wir eigentlich immer von Tieren, Pflanzen und Pilzen oder anders gesagt von Flora, Fauna, Fungi sprechen müssen. Wir müssen begreifen, dass das die drei am weitesten entwickelten Königreiche auf der Erde sind. Und ohne die Pilze wären Landpflanzen, hätte es die Entwicklung der Landpflanzen nicht gegeben und demzufolge auch nicht die der Tiere. Flora, Fauna oder die 3F-Initiative, Fauna, Flora, Fungi, ist etwas, da kann man viel jetzt drüber nachlesen. Ich hatte hier auch dieses eine Bild gezeigt von 2021. Also die International Union for Conservation of Nature bittet darum, lasst uns mykologisch inklusiv in Zukunft sprechen. Fauna, Flora, Fungi. Ich will Ihnen das illustrieren, was ich damit meine oder was damit gemeint ist, wie das zusammenhängt. Ein ganz kleines Beispiel und dann, Sie werden es auch gleich verstehen, wie ich das meine. Ich bin ein Tier. Ich bin kein Mensch, aber ich bin im Wesentlichen ein Tier. Und ich esse sehr, sehr gerne Äpfel. Viele von Ihnen sicherlich auch. Apfelbäume gibt es nur, weil es Pilze gibt, sogenannte Mykorrhiza-Pilze in der Erde, die in Symbiose leben mit den Apfelbäumen, die sicherstellen, dass Apfelbäume gedeihen, dass sie Früchte bilden können, Äpfel. Aber bevor es Äpfel gibt, bedarf es der Bienen, die im Frühling die Blüten bestäuben. Die Bienen bekommen quasi in Return, im Herbst bekommen sie Äpfel, die sie essen können. Das ist quasi der Dank der Pflanzen an die Tiere. Hey, ihr habt uns bestäubt im Frühling. Jetzt nährt euch von unseren Früchten. Was aber übrig bleibt, was die Bienen und die Hummeln nicht essen können im Herbst, ist die Apfelschale und das Kerngehäuse der Äpfel. Und hier kommen die Pilze ins Spiel wieder. Andere Pilze, nicht die Mykorrhiza-Pilze, sondern Schimmelpilze. Ihre Aufgabe ist, dieses tote pflanzliche Material, also den Rest von diesem Apfel, zu zersetzen und damit wieder den Pflanzen Kohlenstoff zur Verfügung zu stellen für die Photosynthese, dass sie weiter wachsen können. Das vielleicht als Beispiel, wie Tiere, Pflanzen und Pilze zusammenarbeiten und nur gemeinsam sozusagen überleben können, weil sie Dinge sozusagen austauschen. Ich als Künstlerin, freischaffende Künstlerin, sammle zum Beispiel diese Äpfel oder ich sammle Pilze oder ich sammle Totholz oder ich sammle andere Dinge, die Menschen vermeintlich als Müll bezeichnen, die man im Wald finden kann oder in der Stadt finden kann und mache daraus Skulpturen, wie hier zum Beispiel eine, The Trees Will Stand Like Pleading Hands, das können Sie jetzt leider nicht sehen, weil dieser blöde Balken da ist, referiert an einen Song von Nick Cave, sozusagen, ja, also ich bitte um, und das im übertragenen Sinne, die Bäume bitten darum, dass es Wasser gibt. Die letzten Sommer, die so heiß waren, hier in Berlin oder auch in Deutschland, haben unsere Bäume nur überleben können, weil Pilze aus der Tiefe der Erde das Wasser ziehen und sie mit Wasser versorgen, weil sie aber auch mit Phosphat versorgen oder auch mit anderen Nährstoffen. Okay. Ich habe vor einigen Jahren beschlossen, meine Passion als Künstlerin nicht nur für mich zu behalten, nicht nur im privaten Raum auszuleben, sondern tatsächlich das auch zu verbinden mit der Wissenschaft und auch darüber aktiv zu berichten, weil ich, wie gesagt, auch der Meinung bin, dass die Kreativität und Inspiration sich voll entfalten kann, wenn man sich von den Wissenschaften und Künsten gleichermaßen inspirieren lässt. Und inspiriert hat mich auch Hannah Arendt, viele von Ihnen werden sie kennen, eine politische Denkerin aus dem letzten Jahrhundert, die gesagt hat, gewonnen wird die Humanität nie in der Einsamkeit und nie dadurch, dass einer sein Werk der Öffentlichkeit gibt, übergibt. Also klassischerweise, man arbeitet in seinem stillen Kämmerlein und schreibt an seiner Publikation oder an seinem Buch oder und übergibt es dann der Öffentlichkeit und lässt dann die Öffentlichkeit damit machen, was sie möchte. Nein, in dem Denkprozess arbeitet man schon zusammen mit der Gesellschaft. Denn nur wer sein Leben und seine Person mit in das Wagnis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie auch erreichen. Das hat verschiedene Implikationen, vielleicht gerne dann dazu später. Aber das sozusagen als Einstieg, dass Sie verstehen, wie wir Pilze zu verorten haben, warum ich Kunst auch nutze, um die Bedeutung oder um Pilze sichtbar zu machen in unserem öffentlichen Raum. Das heißt, ich sammle, wie gesagt, diese toten Pilze und mache daraus Pilzskulpturen. Armillaria ist, viele von Ihnen würden das als Hallimasch bezeichnen, quasi umgangssprachlich. Das ist der größte Organismus auf dieser Erde, gehört mit zu den ältesten Organismen auf dieser Erde. Das ist ein Fruchtkörper, der ist nur so klein, also 5, 6 Zentimeter groß. Und das ist also wirklich eine sehr kleine Skulptur, die ich da gemacht habe. Aber wie gesagt, verweist auf den größten Organismus auf der Erde. Waterway ist eine Skulptur, die dafür steht, wie Pilze das Wasser aus der Tiefe der Erde ziehen, um damit Pflanzen zu versorgen. Schirmpilz essen vielleicht auch viele, einige von Ihnen gerne. Wir arbeiten auch an Space Biotech, also wie können wir den Weltraum erobern, dass mal so ein Spacecraft, ein Raumschiff aus Pilzen oder ein Rover. Wie gesagt, diese Skulpturen sind alle dazu da, um sich erstmal der Welt zu, also überraschend vielleicht, sich der Welt der Pilze zu nähern und überhaupt auch erstmal zu verstehen, hey, wofür stehen Pilze oder was können sie? Das mal so als kleiner, warum Kunst und wie Kunst und jetzt über mein Fachgebiet, da oben steht als Überschrift Understanding Growth and Metabolism of Fungi, also das ist unser Team hier an der TU Berlin. Wir möchten verstehen, wie Pilze wachsen und welche Stoffwechselfähigkeiten Pilze haben und wie wir sie durch Kultivierung oder auch durch gentechnische Veränderungen optimieren können, um effizienter Dinge herzustellen und oder komplett neue Produkte für uns Menschen herzustellen. Ganz links dargestellt ist der Aspergillus niger, das ist der Schwarzschimmelpilz. Viele kennen ihn vielleicht aus dem Bad oder das sind die kleinen schwarzen Punkte auf der Zwiebel. Dort wächst er. Das ist eigentlich der Pionier der Biotechnologie. Gleich dazu mehr. Der wird schon seit Jahrzehnten genutzt, um organische Säuren, Proteine, Enzyme herzustellen. Wir verändern den Pilz, dass wir auch Medikamente oder Farben oder Fasern herstellen können. Und rechts dargestellt der Zunderschwamm, lateinischer Name Fomes frumentarius. Mit dem arbeiten wir, um Baustoffe und andere Materialien der Zukunft herzustellen. Ich werde heute in meinem Vortrag mich mehr auf diesen Fomes frumentarius, auf den Zunderschwamm konzentrieren, aber trotzdem ein paar Worte zu Aspergillus niger. Schwarzschimmelpilz, er ist ein normaler Bewohner unserer Haut, Schleimhaut, findet sich auf normalen Haut oder ja, wie gesagt, im Mund der Schleimhaut. Es ist ein sogenannter Kommensaler Keim. Also er gehört zur normalen Mikrobiota dazu. Wenn Ihr Immunsystem unterdrückt ist, wenn Sie krank sind, dann kann dieser Pilz auch krank machen, kann die sogenannte Aspergillose hervorrufen. Forschende aus dem Marienbereich würden sagen, das ist ein mariner Pilz, weil der Pilz halt auch sehr gut im Wasser lebt. Man findet ihn überall, in der Erde, im Wasser, in der Luft, wie gesagt, auf der Haut von Tieren, auf Pflanzen. Und er ist seit 100 Jahren, ist das eine Zellfabrik, die genutzt wird, von verschiedenen Firmen, um zum Beispiel organische Säuren herzustellen, Waschmittelenzyme herzustellen, dass wir heute unsere Wäsche bei 20 Grad waschen können, haben wir Enzymen aus diesen und anderen Pilzen zu verdanken. Pfizer, kennen wir jetzt alle im Kontext BioNTech und Covid-Impfstoffe. Pfizer war vor 100 Jahren die erste Firma, die erstmalig einen Pilz genutzt hat, um gezielt ein Produkt herzustellen. Und das war damals, wir sind kurz nach dem Ersten Weltkrieg, das war Zitronensäure. Und damals wusste man schon, Pfizer war damals schon ein großer Pharmakonzern. Man brauchte die Zitronensäure nicht nur für die Lebensmittelindustrie, sondern auch für die pharmazeutische Industrie. Okay, das alles Spannende an den Pilzen, Klammer auf, es gibt Pilze, die sind einzellig. Hefen, jede Hefe ist ein Pilz. Es gibt auch Pilze, die sind mehrzellig, die sind mycelbildend, die bilden, so wie hier in diesem Bild abgebildet, diese großen, diese Netzwerke, verzweigten Netzwerke, Klammer zu, also zentral für die Pilzbiotechnologie ist sozusagen der Stoffwechsel der Pilze. Pilze sind in der Lage, im Prinzip fast alles irgendwie als Nährstoff zu verstehen, als Substrat zu verstehen. Nachwachsende Rohstoffe, Pflanzen, alles Organische können Pilze eigentlich als Energie, als Nährstoffquelle nutzen. Und sie können eigentlich auch fast alles bilden. Also sie sind Synthesemeister und sie sind auch Synthese im Abbau. In der Erde, und was Sie jetzt hier sehen, ist das sind quasi mit Röntgenaugen, mit Synchrotrondaten aufgenommene dreidimensionales Mycel von dem Aspergillus niger. Das ist jetzt schon ein 3D-Mycel aus dem Bioreaktor genommen, aber so müssen Sie sich das auch in der Erde vorstellen. Stark verzweigt, der Raum wird versucht zu erobern. Wir können jetzt berechnen sozusagen die Hyphenspitzen, also jeder Zellfaden, den bezeichnen wir als Hyphe. Diese Hyphen verzweigen sich und bilden dann dieses Netzwerk, dieses dreidimensionale Netzwerk. Und wir können jetzt heutzutage berechnen, wie viele Hyphenspitzen es gibt, wie viel Verzweigung es gibt. Wir können berechnen, wie viel Sauerstoff in so einem Mycel zur Verfügung steht, wie viel Substrat aufgenommen werden kann oder Produkt ausgeschieden werden kann. Das sind alles Fragen, die wir biotechnologisch untersuchen und auch beantworten. Seit 100 Jahren ist Pilzbiotechnologie quasi eine zentrale Plattformtechnologie für viele Industrien. Die sind hier mal dargestellt. Wir hatten vor einigen Jahren ein Weißbuch publiziert, wo wir das zusammengefasst haben. Also die chemische Industrie, die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittelindustrie, die Textilindustrie und so weiter und so fort profitieren von irgendwelchen Produkten der Pilzbiotechnologie. Was auch immer Sie heute in der Hand hatten, gegessen haben, getan haben, hat alles irgendwie mit Pilzen und Pilzbiotechnologie zu tun. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl, die seit diesem Jahr erstmals zur Verfügung steht. Da hat sich eine Forschergruppe auch aus Deutschland die Mühe gemacht und haben versucht, mal den weltweiten Markt an Pilzprodukten zu ermitteln. Und sie sind auf die exorbitante Summe gekommen von 54 Billionen Dollar. Also steht hier auf Englisch da, 54 Trillionen. Trillionen in Englisch heißt Billionen auf Deutsch. Jetzt mal eine Frage, wo ich mich freuen würde, dass Sie im Chat jetzt mal einfach reinschreiben. Was würden Sie vermuten, wie groß ist der Markt weltweit für Automobilindustrie? Automobilindustrie heißt immer, ja, das ist so der große Treiber. Und das ist wichtig und das brauchen wir. Schreiben Sie einfach mal in den Chat die Idee, was würden Sie denken, wenn ich Ihnen jetzt einfach sage, 50 Billionen ist der Markt für Pilzbiotechnologie. Was ist der Markt für Automobilindustrie? Und dann einfach mal überlegen, was würden Sie jetzt einfach schätzen? Was wäre die pharmazeutische Industrie? Wohl wissend, was wir alles in den letzten Jahren erlebt haben. An Covid, okay, also 5% nur von Marktpilzprodukte ist der Automobilmarkt, Automotive Market, und der pharmazeutische Markt ungefähr 2%. Die Pilzbiotechnologie ist fundamental, im Prinzip eine Zulieferindustrie für Dutzende an oder für verschiedene Industrien und Industriezweige und Firmen. Es steht nun nirgendwo drauf, made by fungi. Es steht halt drauf, made in Germany oder made in China, aber nicht made by fungi. Die Pilzbiotechnologie trägt daher zu 10 der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele bei. Das haben wir damals in einem Weißbuch und das ist auch als Open Access. Ich stelle es gerne später nochmal zur Verfügung im Chat, wo Sie es nachlesen können. Zu welchen dieser 10 UN-Nachhaltigkeitsziele die Pilzbiotechnologie beiträgt. Jetzt ist die Überschrift wieder verdeckt. Dort steht Industrial Fungal Industry Map. Und zwar sind es Firmen, die sich in den letzten 2, 3 Jahren gegründet haben im Bereich Lebensmittel, im Bereich Materialien, im Bereich Umweltschutz, im Bereich Gesundheit. Neue Firmen, die sagen, wir setzen auf Pilze, weil Pilze die einzigen Organismen sind, die auf nachwachsenden Rohstoffen wachsen können, also auf pflanzlicher Biomasse. Und wenn wir weg wollen vom Erdöl, brauchen wir andere Rohstoffquellen. Und eine der größten Rohstoffquellen, auf die wir nutzen können, ist pflanzliche Biomasse. Da sind die Pilze die einzigen, die komplett verwerten können, weil das ihre Aufgabe in der Natur ist. Also ohne Pilze, ohne Pilzbiotechnologie, keine biobasierte Wirtschaft, keine Bioökonomie. Gerne diskutieren wir das nachher nochmal dezidierter in der Diskussion. Ich habe schon angedeutet, ich will auf den Fomes Fomentarius ein bisschen mehr hin. Und zwar, warum arbeiten wir nicht nur mit dem Aspergillus niger, sondern auch mit dem Zunderschwamm? 2022 hat das UN-Umweltprogramm hat mal geschaut, was sind eigentlich der Beitrag der Bauindustrie zur weltweiten CO2-Emissionen und zum Energiebedarf und hat festgestellt, also der Bausektor, und es geht auch aktuell ja auch stark die Diskussion durch die Medien, der Bausektor alleine, also Neubau als auch Bauertüchtigung, als auch Bauerhalt, also wir wohnen in Gebäuden, trägt zu 37% der weltweiten CO2-Emissionen bei. 6%, 7% allein ist die Betonproduktion. Und 34% ist quasi der Energiebedarf, den es braucht, um Stahl, Glas, Beton und so weiter herzustellen. Wir denken, dass wir in Zukunft viele Materialien, die erdölbasiert sind, also zum Beispiel denken Sie an Styropor oder Beton, ersetzen können. Wir sagen, wir denken, in Zukunft können wir in Pilzhäusern wohnen, weil wir uns inspirieren lassen von diesem Pilz, dem Zunderschwamm. Sehen Sie auf toten, kranken Bäumen im Wald, in der Regel auf der Birke hier in unseren Breiten, auch die Buche ganz, ganz selten mal auf Softwoods, Nadelhölzern. Warum? Wenn man sich den Zunderschwamm alleine, die Fruchtkörper auf Bäumen anschaut, stellt man fest, unglaublich stabil sind sie an dem Baum. Gefesselt sozusagen. Da können Sie zwar mit 200 Kilogramm draufgehen, der Fruchtkörper bleibt am Baum verhaftet. Wenn Sie einen Fruchtkörper aber entfernt haben, ist der super leicht. Wenn Sie ihn in der Hand haben, machen Sie das einfach, gehen Sie in den Wald, super leichtes Material, stabil, super leicht. Hören Sie den Ton? Das wäre jetzt wichtig für mich nur zu wissen. Supi,
Ja, haben wir
alles
alles
klar.
gehört.
Also, Sie haben den Hammer mitgekommen bekommen, den Hammerschlag. Also ein Fruchtkörper, ein Material, was Schock absorbieren kann. In Klammern denken Sie an erdbebensicheres Bauen. Und ein Material, also diese Fruchtkörper für sich betrachtet, sind komplett wasserabweisend. Was will man mehr? Leicht, stabil, wasserabweisend, schockabsorbierend. Wir werden in Zukunft natürlich nicht mit diesen Fruchtkörpern Häuser bauen, weil so viel Fruchtkörper gibt es gar nicht, so viele Bäume, sondern was wir jetzt machen, wir haben das Mycel aus den Fruchtkörpern isoliert und lassen es auf Reststoffen aus der Agrar- und Forstwirtschaft wachsen, Reststoffe, die normalerweise verbrannt werden. Also denken Sie an Sägespäne, denken Sie an Stroh, was nicht verwendet wird, denken Sie an Schäben. Und während der Pilz auf diesen pflanzlichen Materialien wächst, bildet sich dieses Pilzmyzel, wächst quasi um diese Pflanzenpartikel drumherum. Hier ist zum Beispiel Handschäben zu sehen, das ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme, eine Vergrößerung 200 Mikrometer, das ist quasi 200 Mikrometer, ist ungefähr eine Haaresbreite oder halbe Haaresbreite. Und hier ist quasi, das ist 1 Millimeter, hier sehen Sie das schöne dichte Myzel und hier in der Mitte, das sind so, ja, also die Sägespäne oder die Handschäben. Und hier wieder so ein elektronenmikroskopisches Bild, eine Aufnahme rekonstruiert, das Myzel, wie es um eine Handschäbe drumherum und auch hineinwächst und Kontakt herstellt und durch diese Kontaktherstellung sich einerseits die Nährstoffe zieht aus diesem Handschäben, aber auf der anderen Seite dadurch auch sogenannte Verbundwerkstoffe generieren kann. Weil wenn Sie dieses Myzel und diese losen Substratpartikel in einer Form kultivieren, wo der Pilz nicht mehr weiter nach draußen kann, verdichtet sich das Myzel, verdichtet sich das Myzel und funktioniert quasi wie ein Kleber. Verklebt diese Substratpartikel miteinander. Was Sie hier sehen, sind halt diese also sogenannten Verbundwerkstoffe oder Komposite, so nennen wir das, oder so nennt man das in den Materialwissenschaften. Und hier außen drum, diese weißliche Schicht drumherum, das ist das reine Luftmyzel. Aber hier in der Mitte ist das Gemisch aus Pflanzen- und Pilzmyzelen. Man kriegt jetzt Komposite, Verbundwerkstoffe, die sind super leicht. Sind jetzt einfach in so einer Form gewachsen. Wir können diese pressen. Dann kriegen Sie diese Form des Materials, dass Sie denken oder erkennen sofort, hey, das ist ja eine Rigipsplatte oder eine Spanplatte, die ich ersetzen kann. Wir können es anders pressen bei einer anderen Temperatur und kriegen solche biegsamen Materialien. Wir können de facto alle möglichen Formen herstellen, mit jeder Form von Reststoffen, pflanzlichen Reststoffen aus der Agrarforstwirtschaft, die normalerweise verbrannt werden, um nicht in Konkurrenz mit Lebensmittel oder anderen Produktionen zu kommen. So, wo kann die Reise hingehen? Quo Vadis steht da oben, Fragezeichen. Unser Ziel, und ich sage Ihnen gleich und später noch, wen ich auch alles meine, wenn ich wir sage, ist es, wir wollen Häuser in Zukunft bauen. Bis 2030 soll das erste Haus stehen, das erste Pilzhaus. Und die Frage ist, womit fängt man an? Innenausbau, Außendämmung, Innendämmung, und so weiter und so fort. Um diese Fragen zu beantworten, haben wir ein Kunstkollektiv gebildet, MaikuX, das können Sie jetzt leider auch nicht da sehen. Das sind verschiedene, und es ist wichtig, Wissenschaftler, Künstler, Designer, Architekten, Studierende, Citizen Scientists, also Bürgerwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, weil wir gesagt haben, wir möchten gemeinsam erforschen, wie wir in Zukunft mit Pilzen bauen können. Maiko und MaikuX, das steht für verschiedene Gedankengänge, also wie Mycology ist die Pilzkunde, Mykologie, aber Mai und Co, wie verorte ich mich als Person, als Einzelperson, Co mit anderen, wie kollaboriere ich, wie habe ich Kontakt mit anderen Menschen und X ist, wenn man ein Netzwerk aufbaut, an dem man gemeinsam forscht, ist quasi also das Netzwerk wächst, X, ja, das Netzwerk wächst, aber auf der anderen Seite steht X in der Mathematik auch für die große Unbekannte, der unbekannte Faktor. Und das ist, wenn man auf einmal anfängt, Wissenschaft, Gesellschaft, Kunst zusammenzuführen, ist quasi die Bewegung, die man da initiiert hat, ist sie, wie sie sich weiterentwickelt, liegt halt auch viel im nicht planbaren, sagen wir es mal so. Wir haben verschiedene Projekte, an denen wir arbeiten: Maiko Build, Maiko Space und Maiko Place. Und ich möchte auf Maiko Build und Space kurz eingehen. Maiko Build ist eine Ausstellung im Futurium, die wir zeigen, wo wir zeigen, dass man mit recyceltem Beton Neubau ermöglicht oder Bau ermöglichen kann. Hier in der Mitte, das ist dieser Verbundstoff. Und der Pilz wächst auch zum Teil in diese Beton hinein und verbindet diese dann. Also diese beiden Us hier, die kann man nicht mehr voneinander trennen. Wir können auch 3D drucken, Beton, in Klammern recycelten Beton. Wir können auch Bioplastik 3D drucken. Und das Dämmmaterial selber ist dann dieser Verbundstoff, Pilz-Pflanzen-Verbundstoff. Es gibt einen Film im Futurium, Maiko Build, den zeige ich Ihnen jetzt nicht. Das ist so ein 5-minütiges kurzes Video. Das können Sie sich aber auf YouTube oder auf der Futurium-Seite ganz frei anschauen. Wir haben im Rahmen des Workshops, Entschuldigung, der Futuriumsausstellung bieten wir Workshops an, wo wir Menschen, die sich dafür interessieren, wie kann ich das selber herstellen, wo wir sie unterrichten, wie das geht. Wir haben Protokolle quasi aus dem Labor so umgeschrieben, dass sie wirklich leicht verständlich sind. Man kann sie lesen. Wir haben aber auch ein Videotutorial. Nicht alle Menschen können lesen. Da wo erläutert wird, wie stellt man diese Bausteine quasi her. Und im Futurium hier in diesem Bereich stellen wir aus. Und diese kleine Skulptur, die hier wächst, ist eine Skulptur, die Bürgerwissenschaftler, Bürgerwissenschaftlerinnen gebaut haben, basierend auf ihren Erkenntnissen und ihren Workshop-Trainings. Maiko Build. Das Tutorial kann man auf YouTube sich jederzeit anschauen und runterladen. Wir unterrichten auch Künstler, Künstlerinnen. Zum Beispiel arbeiten wir mit der Kunsthochschule Weißensee zusammen, auch mit der UdK, Universität der Künste, um zum Beispiel im Textildesign, Produktdesign zu zeigen, hey, wir können auch Reststoffe, die bei euch anfallen, in der Textilindustrie oder in anderen Industrien, wir können aus diesen Reststoffen, diese sind ideale Substrate, Nährstoffe für die Pilze, wir können damit auch designen, neue Textilien. Und wir arbeiten mit Bürgerwissenschaftlerin hier in Berlin zusammen, im Haus der Materialisierung, der sogenannten Mitkunstzentrale. Alles, was als Müll in Anführungsstrichen, also gut, wir bezeichnen es als Müll, aber wir müssen in Zukunft lernen, Müll als Ressource zu verstehen. Müll ist quasi Material ohne Identität. Müll, welches in der Stadt besteht, also Abriss, aus Abriss, Beton, Ziegel, Spanplatten, Sperrholz, können Pilze darauf wachsen? Ja, nein. Und wie kann man quasi diese Materialien recyceln und daraus neue Verbundstoffe herstellen? Wie heißt, wir sind quasi aus der Universität rausgegangen, um den Menschen zu erläutern, wie man diese Materialien selber herstellen kann. Wir haben Künstler, die wir auch ins Labor holen oder Bürgerwissenschaftler ins Labor holen. Und wir haben im Rahmen des Microspace-Projektes einen Pavillon gebaut, wo wir zeigen, wie könnte man theoretisch in so einem Pilzhaus leben. Microspace für zwei Personen dimensioniert. Das war 3 Monate 2021 in einer Ausstellung im öffentlichen Raum in Frankfurt am Main zu sehen. Tiny Bee. Die Dachkunst ist ein Holzpilzhaus. Die Dachkonstruktion ist aus diesen Verbundstoffen, Pilzpflanzeverbund. Und das Innen ist aus Holz. Und ich hatte wirklich vorhin sehr, sehr kurz skizziert, dass es Holz, Landpflanzen nicht geben könnte ohne die Symbiose mit Mykorrhiza. Also sprich, jedes Holzhaus ist de facto eigentlich auch indirekt ein Pilzhaus. Aber im Interieur zeigen wir verschiedene Objekte, also Objekte der Nutzung, die wir nutzen können, die aus diesen Pilzverbundstoffen entstanden sind. Und wir zeigen auch Textilien, die wir gefärbt haben mit Farbstoffen aus Pilzen. Da müsste ich mal, den Ton mache ich jetzt mal weg. Das ist ein 2-minütiges Video aus dem Aufbau damals in Frankfurt am Main 2021. Wir haben im Juni aufgebaut, es waren über 30 Grad, es war unglaublich warm. Das ist jetzt die Holzkonstruktion, die soll quasi so ein bisschen daran erinnern, wie so ein Lamellenpilz, ja, von unten betrachtet. Also wenn man reingeht, dass man das Gefühl hat, okay, so würde sich eine Schnecke fühlen, wenn sie Schutz vor Regen sucht unter einem Pilz. Als wir aber begonnen haben, diese Dachpaneele draufzusetzen und wir drin waren, hat man sofort gemerkt, dass das isoliert, dass diese Verbundstoffe isolieren gegen Hitze. Die Skulptur war zum Übernachten gedacht. Da haben auch Menschen übernachtet. Ich selber habe im September dort übernachtet. Da war es nachts sehr, sehr kalt. Also war 10 Grad und innen drin angenehm warm. Und diese mehr als 10.000 Menschen haben die Skulptur gesehen. Einige haben dort übernachtet. Es gab Führung. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass durch dieses Kunstprojekt man fühlen konnte, wie dieses Material, welche Isolationsfähigkeit es hat. Man fühlen konnte, wie man sich fühlt in einem Pilzhaus. Man es anfassen konnte, man es riechen konnte. Also Kunst war sozusagen der Vermittler zur Wissenschaft, hat es quasi für uns nachvollziehbar gemacht, die Fähigkeiten dieser Pilzmaterialien. Ihnen sind vielleicht diese Textilien aufgefallen in Microspace. Die haben wir alle mit Pilz. Pigmente mit Pilzfarben gefärbt. Wir sind als Kollektiv dafür in den Wald gegangen, haben Pilze gesucht, Fruchtkörper, von denen wir wissen, dass die schöne Farben bilden, also gelb, orange, ja, so in dem Bereich erstmal und haben die Pigmente extrahiert und tatsächlich analog mit Hilfe eines Webstuhls diese Textilien hergestellt und die Garne, die Baumwolle vorher halt gefärbt mit diesen Farben. Genau, das heißt, dieses Erlebnis, und ich habe viel zu viel, was ich hier leider nicht, also zeitlich nicht schaffen kann, zu teilen. Wir haben aber viele Kurzvideos oder ein bisschen längere Videos, also Viertelstunde, halbe Stunde, generiert im Kontext dieses Projektes, die Sie auf YouTube oder auf Instagram zum Teil einsehen können, wo wir nicht nur zeigen, wie alles aussah, sondern auch erläutern, warum, wieso brauchen wir oder denken wir in dieser Utopie, dass wir in Zukunft vielleicht in Pilzhäusern leben könnten und sollten und wie das machbar wäre. Das ist Teil von unserem Kollektiv am Tag der Vernissage, alle stolz wie Oscar. Und die Skulptur ging im Nachgang wieder in einen öffentlichen Raum, diesmal in die Universitätsbibliothek der TU Berlin. Dort war sie 1,5 Jahre. Unsere TU-Bibliothek ist allen Menschen offen. Das heißt, man muss da nicht Mitglied sein. Viele, wahrscheinlich auch Tausende, haben nicht nur in die Langnacht der Wissenschaften, sondern auch im Zwischendrin, im Zwischendurch die Skulptur gesehen. Hier sehen Sie eine kleine Drohne, ups, wieder raus. Kommt nochmal ein Flug. Das war jetzt hier kurz vor der Öffnung des ersten Lange Nacht der Wissenschaften. Also es wurde viel, viel gesehen, viel diskutiert. Und dadurch, dass wir im öffentlichen Raum präsent waren, mit dieser Skulptur oder auch mit Maiko Bild, haben wir nicht nur ein Interesse generiert seitens der Gesellschaft, sondern sind auch viel in Kontakt gekommen mit Wirtschaft, mit Politik, die verstanden haben, wow, es ist ja tatsächlich möglich, oder die Technologien entwickeln sich jetzt, dass wir in Zukunft in Pilzhäusern leben können oder uns vielleicht sogar in Pilztextilien kleiden können. Diese Reise haben wir zusammengefasst in einem Buch, Engage with Fungi. Das ist ein sogenanntes Open Access Buch. Das heißt, Sie können das PDF zu diesem Buch frei herunterladen, kostenlos herunterladen im Internet. Sie müssen nur Engage with Fungi und vielleicht meinen Namen oder TU Berlin eingeben. Dort können Sie das lesen und bekommen nochmal viel, viel mehr Informationen, die ich jetzt nicht teilen konnte aufgrund der Zeit. Aber Sie sehen schon an den ein oder anderen Bildern, einige sind Ihnen bekannt jetzt aus meinem Vortrag. Das Buch ist auch zweisprachig, Deutsch und Englisch, und hat auch viele Verweise auf Videos, QR-Codes. Microspace hat sehr viel Interesse auch in der Architektur-Community hervorgerufen. Die Berlinische Galerie wird daher nächstes Jahr die Skulptur zeigen. Also wenn Sie bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten, kommen Sie nächstes Jahr nach Berlin. Ab Januar bis Oktober wird es in Architekturabteilung eine Ausstellung geben zum Thema, wie können wir in Zukunft wohnen. Und da werden drei Baukonzepte vorgestellt. Microspace, ein Haus aus Holz und eins aus Lehm oder vorrangig. Berlinische Galerie nächstes Jahr. So, und jetzt, im Prinzip, wir haben 2018, 2019 mit der Forschung begonnen und sind relativ früh in die Kunst gegangen und haben quasi mit Hilfe der Kunst Dinge erfahrbar gemacht. Jetzt kann ich Ihnen sagen, wie sich das Material verhält, im Sinne von, jetzt haben wir die wissenschaftlichen Daten und das Paper ist sozusagen jetzt eingereicht, das Manuskript, in einem internationalen Journal, wo wir nach DIN-Standards oder DIN-Tests berechnet haben, wie ist die Druckfestigkeit von Kompositen vom Zunderschwamm im Vergleich zu EPS, steht für Expanded Polystyrene, also für Styropor. Wie ist die Wärmeleitfähigkeit und wie ist die Entflammbarkeit? EPS, also Styropor, ist stark entflammbar, also brennt wenig, hat die schwerste Klasse E. Sofort entflammbar, leicht entflammbar, hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 und eine bestimmte Druckfestigkeit. So, Zunderschwammkomposite mit Hanf ist die Druckfestigkeit in dem gleichen Bereich. Also wir können ja das sozusagen ähnlich verarbeiten wie Styropor. Es hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,044. Mit anderen Worten, das ist 30% schlechter als von Styropor. Mit anderen Worten, der Mensch hat hier, der Bauarbeiter, eine Styroporplatte in der Hand, die ungefähr 10 cm dick ist. Sie müsste jetzt einfach nur 13 cm dick sein. Wenn sie aus Zunderschwamm und Hanf wäre, dann hätte sie die gleiche Isolierkraft, thermische Isolation. Und das Material ist schwer entflammbar. Es gibt 5 Brandklassen, A, B, C, D, E. A ist nicht entflammbar, sozusagen so Stahl, Glas, Beton. B ist leicht entflammbar Und Zunderschwamm ist B1, S2, D0. Also schwer entflammbar, wenig Rauchentwicklung. Und es tropft nicht. So, dann komme ich fast zum Ende. Ich habe noch 4 Minuten, was mir jetzt so meine Zeitinterne sagt. Wir denken, hier oben steht als Überschrift Building a Sustainable Future, Building with Fungi a Sustainable Future, also mit Pilzen eine nachhaltige Zukunft bilden. Wir sind Pilz-BiotechnologInnen. Wir haben in den letzten Jahren angefangen, mit verschiedenen anderen Disziplinen aus den Wissenschaften zusammenzuarbeiten, von der Nachhaltigkeitsforschung, Verfahrenstechnik bis zur Landwirtschaft. Wir arbeiten mit Künstler- und DesignerInnen zusammen aus den verschiedenen Bereichen und wir arbeiten sehr, sehr stark mit der Gesellschaft zusammen. Also wir integrieren Bürgerwissenschaftler oder Community Labs in unsere Arbeiten. Wir arbeiten mit Museen, Galerien zusammen, Theatern, auch Schulen. Ich konnte gar nicht auf alles eingehen, aber der Gedanke ist, und ich bin der festen Überzeugung, dass es dieser drei Kreativitätsmotoren bedarf, also Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft. Diese Zusammenführung, diese transdisziplinäre Denke, führt uns sehr, sehr schnell zu Ergebnissen. Und ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, dass wir innerhalb der letzten 3, 4 Jahren von null sozusagen jetzt auf einem Level sind, wo wir sagen können, wir können tatsächlich jetzt Materialien entwickeln, die zukunftsfähig sind. Das sind einige der Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben in den letzten Jahren aus den Wissenschaften, den Künsten und aus der Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, und das können Sie jetzt leider nicht lesen, dass das Nobelpreismuseum jetzt eingeladen hatte zu einer Ausstellung, die heißt Fungi in Art and Science. Die Eröffnung war vor 2 Wochen. Die läuft von Ende September bis Anfang Januar nächsten Jahres, zeigt dort Arbeiten, ja, von über Pilze aus der Wissenschaft und aus den Künsten. Und ich wurde dazu eingeladen, gemeinsam mit Phil Ross, auch ein Künstler, und er hat die amerikanische Firma Microworks gegründet, die Leder herstellt aus Pilzen. Und wir beide zeigen dort ein Projekt, Objekt, unter anderem ein phylogenetischer Stammbaum, welche Pilze heutzutage in der Biotechnologie genutzt werden. Ich habe Ihnen heute berichtet von Fomes frumentarius, dem Zunderschwamm, und ein bisschen von Aspergillus niger. Sie kriegen jetzt vielleicht eine Idee. Hätte jeweils noch eine Stunde über den Pilz oder den Pilz oder den Pilz oder den Pilz reden können. Also denken Sie an diese 54 Billionen Dollar-Markt. Das ist ein Objekt, gerne später dazu, oder wir zeigen die Bioreaktorinstallation, wir zeigen diesen Stammbaum, wir zeigen diese Mikro-CT-Aufnahmen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und das sind mal ein Eindruck von anderen Beiträgen in dieser Ausstellung Fungi in Art and Science. Balenciaga, eine Firma, die schon Leder verkauft als Modeobjekt, kleine Häuser, Pilze, die man braucht für Beerdigungsanzüge. Das Kleid, welches Björk trug in ihrem neuen Album aus dem letzten Jahr, wo sie sich hat inspirieren lassen von der Welt der Pilze. Jetzt geben Sie mir noch 1 Minute und dann bin ich fertig. Erinnern Sie sich, das war der Bericht 2022 vom UN-Umweltprogramm, der Einfluss oder der Impact, die Auswirkungen der Bauindustrie auf weltweite CO2-Emissionen und Energieverbrauch, also 37 und 34%. Das war der Report von 2022. In dem Report von diesem Jahr, ungefähr einen Monat alt, der heißt Building Materials and the Climate, Constructing a New Future, freue ich mich sehr, 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 dass zum ersten Mal nachwachsende Rohstoffe, nämlich hier, dass es Bambus dargestellt wird, auf dem Deckblatt zum ersten Mal überhaupt Pilze zu sehen sind. Und hier in dem Zukunftsentwurf gesagt wird, jetzt 2020 bauen wir vorrangig mit Glas, Stahl, Beton, aber in 2060 möchten wir zu 40, 50% mit Holz bauen, Primary Timber, Circular Timber, Bambu, also Bambus, Reststoffe aus der Forstwirtschaft, aus der Agrarwirtschaft und erstmalig Mycelien aufgeführt. 45 Minuten. Ich hoffe, ich habe Ihnen, sind jetzt um, ich hoffe, ich habe Ihnen eine Idee geben können, die Pilze in der Zukunft jetzt bereits schon unser Leben beeinflussen. Ich wage zu sagen, das moderne Leben, unser modernes Leben wäre nicht möglich ohne die Pilzbiotechnologie. Und ich hoffe, ich habe Ihnen eine Idee geben können, wie die Zukunft auch nachhaltig gestaltet werden kann, wenn wir es lernen, Pilze auch als Quelle von Materialien zu begreifen, Materialien, mit denen wir bauen können, mit denen wir Kleidung herstellen können, mit denen wir noch viele, viele andere Sachen herstellen können. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz vielen Dank, liebe Frau Meier. Ich glaube, Ihr Vortrag hat ganz, ganz viele Denkanstöße gegeben in den verschiedensten Richtungen. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr viel gelernt und freue mich jetzt auch auf die Diskussion mit Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in der Funktion F&A Ihre Fragen zu stellen. Und die erste Frage vielleicht ganz direkt: Sitzen Sie jetzt schon in einem Pilzhaus?
Das ist jetzt mein Hintergrund. Ich bin ja zu Hause. Das ist der Hintergrund von Microspace. Ich liebe ihn. Also ich fühle mich da auch virtuell ganz schön in diesem in dem Haus. Nein, also ich selber noch nicht. Es sind noch diese Kunstobjekte, aber wir sind dabei, jetzt Gelder einzuwerben, dass wir auch kleine Demonstratoren bauen können. Also unser Ziel ist wirklich 2030 steht das erste funktionale Bauhaus. Ob wir das schaffen werden, das weiß ich nicht, aber wir müssen es schaffen, da wir bis 2030 klimaneutral sein müssen, egal wie die politischen Vorgaben Deutschland, Europa, weltweit sind. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht reißen wollen, müssen wir die planetaren Grenzen lernen zu akzeptieren.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann machen wir gleich mal weiter, wenn wir schon beim Haus sind. Wie gesund ist das Leben in einem Pilzhaus? Stichwort Pilzsporen. Und wachsen noch Fruchtkörper solch eines
Genau.
Pilzklebers?
Sehr schöne Frage. Der Herstellungsprozess im Labor beinhaltet ja nicht die Fruchtkörperbildung. Das heißt, es wird nur das Myzel gebildet und keine Sporen. Dadurch werden auch keine Sporen freigesetzt. Wir beenden das Wachstum des Pilzes am Ende mit einer Temperaturbehandlung, die liegt bei 70 Grad. Das ist im Prinzip ein Trocknungsprozess. Und damit ist der Pilz tot. Wir haben uns für den Zunder, es gibt weltweit verschiedene Gruppen, die mit verschiedenen Pilzen arbeiten. Also sagen wir mal, es sind vielleicht 30 Gruppen weltweit, die an dieser Thematik forschen, die mit verschiedenen Pilzen arbeiten. Da kann der Austernpilz darunter sein. Da ist ein Reishi oder Lingshi, auch unser Zunderschwamm. Das sind alles Pilze. Ich nenne nur die drei. Das sind im Prinzip zwei, drei Dutzend Pilze. Für die meisten von ihnen, definitiv für den Zunderschwamm, wurde gezeigt, dass diese gesundheitlich unbedenklich sind. Wie wurde das gezeigt? Quasi Jahrtausend Jahre alte Erfahrung der Menschheit, die wissen, dass man bestimmte Pilze nutzen kann als Heilpilze, dass man sie nutzen kann als Wundauflagen, dass man sich von ernähren kann oder Tees. Das gilt für den Zunderschwamm, das gilt für den Austernpilz, das gilt für den Reishi-Pilz.
Können denn diese Pilze auch nochmal von anderen Pilzen befallen werden?
Ja, klar. Es ist wie in einem, also wenn Sie jetzt im Haus sind und wir haben Möbel aus Holz, wir haben Leinwände, also Gemälde, Leinwände, also wir haben Materialien, die aus Zellulose sind oder Lignin. Und jeder Pilz, das ist die Aufgabe der Pilze in der Natur, fast alle Pilze können Lignocellulose zersetzen, wenn es feucht wird. Solange die Materialien trocken bleiben, ist alles gut, wenn es feucht wird. Und das ist halt das Problem immer bei Überschwemmungen. Kann natürlich ein anderer Pilz drauf wachsen. Das Schöne ist, und jetzt wieder ein utopischer Gedanke, der, denke ich, aber vielleicht wieder zum Nachdenken anregt und vielleicht gar nicht so weit her geholt ist. Die Vorhersagen sagen eigentlich bis zum Ende dieses Jahrhunderts, also 2100, wie heißt das? Nee, also zum Ende dieses Jahrhunderts wird der Meeresspiegel entweder 6 oder 65 Meter steigen. Das ist quasi in den Bereichen bewegen wir uns. Es wird Regionen in der Welt geben, die überschwemmt sind. Es wird andere Regionen in der Welt geben, in der man aufgrund der Temperatur oder der Trockenheit oder langer Dürren nicht mehr leben kann. Das heißt, die Menschheit wird in Zukunft migrieren müssen. Die Wurzeln unserer Menschheit liegen aber auch im Nomadentum. Es ist etwas, was bis vor wenigen 10.000 Jahren normal war. Wenn wir lernen, solche Häuser aus Pilzen zu bauen, müssen diese Häuser vielleicht auch nur 5 oder 10 oder 20 Jahre gebraucht werden. Man kann dann ohne Sorge sozusagen von einem Ort zum anderen ziehen, weil es dauert nur wenige Wochen, um selber so ein Pilzhaus zu bauen. Und das alte Pilzhaus kann man so, wie es ist, stehen lassen, weil die Natur es sich wiederholt. Ja, eine Überschwemmung, dann kommen irgendwelche anderen Pilze und dann wird es quasi kompostiert, biologisch abbaubar.
Ja, da staune ich. Fehlen mir kurz die Worte.
Die Worte. Biologisch.
Ja, wunderbar. Mhm. Also wir können, liebe Teilnehmenden, die Fragen sind schon sehr viele eingestellt. Wir werden nicht alle beantworten können. Mit dem Daumen nach oben Symbol können Sie Fragen, die Ihnen besonders wichtig sind, auch nochmal auswählen. Machen Sie davon gerne Gebrauch. Die nächste Frage kommt von Sonja. Haben Sie auch Kenntnis von Pilzen, die Kunststoff zersetzen können? Und wenn ja, welche?
Also Polyurethane sind schon beschrieben. Also das ist jetzt nicht mein Forschungsfeld, aber es gibt Gruppen, die das beforschen. Da ist die Nina Gunnar Zimmermann zu nennen in Slowenien. Slowenien forscht sie. Und zwar, das war ganz witzig, ihr Ansatz, sie ist einfach, oder ihr Forscherteam haben quasi haben Pilze gesammelt, die Plastik abbauen können. Und wo haben sie sie gesammelt? In der Geschirrspüle und in der Waschmaschine, nämlich bei diesen ganzen Gummidichtungen, und haben dann dort viele, viele Pilze isolieren können, die tatsächlich Plastik abbauen können. Das Interessante ist, die Enzyme, die Pilze nutzen, um diese Plastik zu zersetzen, sind im Wesentlichen die Enzyme, die sie auch benötigen, um Lignocellulose, also Hölzer, zu zersetzen.
Eine Frage, die viele Teilnehmerinnen beschäftigt, ist, wie langlebig ist denn so ein Pilzhaus?
Genau. Da sind wir jetzt dran. Also es sind verschiedene Fragestellungen, die da zu beantworten sind. Also das eine ist die mechanische Langlebigkeit. Das kann man sozusagen, wenn man sich allein die Fruchtkörper, wenn man sie abnimmt vom Baum, ja, kann man sie quasi ewig halten. Also ich habe Fruchtkörper, die sind schon ewig, ewig alt. Wenn das quasi Material, wenn es produziert wird, ergibt sich ja die Langlebigkeit daraus, also wie reagiert es in Bezug auf Wasser, wie reagiert es zum Beispiel in Bezug auf UV, auf Licht. Licht zersetzt ja auch und UV zersetzt ja auch. Langlebigkeit ergibt sich daraus, wie ist es quasi jetzt in dem Sinne mechanisch stabil, wenn man es immer wieder nutzt, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Möbelstück ist, ein Tisch, ein Stuhl, wo ich mich immer wieder draufsetze. Das sind verschiedene Fragestellungen, die in den Materialwissenschaften beforscht werden. Wir an der TU Berlin, verschiedene Fachgebiete, aber auch darüber hinaus, da ist man an dem Thema dran, Langlebigkeit. Bestimmte Sachen kann man
Wenn ich da vielleicht noch eine Frage dran schieben kann, wie erdbebensicher ist denn so ein Haus oder wie reagiert das denn auf Bewegungen in der Erde?
Dadurch, dass dieses Haus ja noch nicht existiert, sondern wir quasi diesen Pavillon zum Beispiel haben, aber noch kein fertiges Haus, kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Aber ich kann Ihnen in verschiedene Versuche im Labor, wo man das Material untersucht hat und quasi mit Stoßexperimenten unterzogen hat, hat man festgestellt, dass das sehr, sehr, sehr stabil ist. Mhm. Als ein Beispiel ist Kraftfahrzeugindustrie, also jetzt habe ich so einen leichten Hänger, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich noch nicht Abendbrot gegessen habe. Wenn man diese Stoß in der Autoindustrie, diese Crashtests, mein Gott.
Sie meinen Crashtests, meinst
du? Die Crashtests, danke, danke, danke. Wenn man diese Crashtests durchführt, übersteht das Material super gut, also perfekt, es ist super stabil.
Okay, vielen Dank.
Und Erdbeben sicheres Haus, also selbst wenn es kaputt gehen würde, es ist was anderes, wenn Ihnen ein Betonklotz auf den Kopf fällt, als dieses leichte Material. Also diese Experimente gibt es auch, wenn Sie quasi mit einem starken Stoß auf Beton, dann zerbricht das sofort. Während mit starkem Stoß auf diese Verbundstoffe, dann, wir nennen es Energiedissipation, die verteilt sich, diese Stoßenergie. Und dann macht es so ein bisschen Knirsch und das war es. Oder es fällt runter, aber es ist ja leicht. Also Sie werden auf jeden Fall nicht erschlagen, wie es bei Beton oder Stahl oder Glas oder wie auch immer der Fall wäre.
Gut, kleine Erdbeben, Entschuldigung, ich musste den Strom anstecken. Ja, wir haben zwei Fragen von Beate und von Armin Schaaf, die drehen sich um eine rechtliche Frage. Gibt es aus patentschutzrechtlicher Sicht Probleme bei der Weiterentwicklung in diesem Feld, so vermutet der Armin Schaaf?
Bei der Weiterentwicklung gar nicht, also da sind die ja frei. Es gibt so circa 50 Patente weltweit. Es sind verschiedene Firmen, die da aktiv sind. Die meisten sind aus den USA und es gibt auch einige aus der Automobilindustrie, interessanterweise. Es gibt auch einige wenige aus China. Man versucht sehr viel abzudecken, aber es ist sehr viel, also um es kurz zu fassen, es ist trotzdem sehr viel Freiraum gegeben, um selber Dinge neu zu entwickeln oder durch Anpassung sozusagen diese Patente nicht zu verletzen.
Vielen Dank. Können wasserabweisende Jacken aus Pilzfasern hergestellt werden?
Definitiv. Ich hatte Ihnen ja vorhin diesen Fruchtkörper gezeigt. Man weiß um die Proteine, die diese Wasserabweisung vermitteln. Das sind sogenannte Hydrophobine. Die werden heutzutage auch schon hergestellt, beispielsweise von BASF als Wasserabweisung, um zum Beispiel Fensterscheiben, also Glasscheiben, Autoscheiben, andere Materialien wasserabweisend zu machen. Der Challenge oder die Herausforderung liegt darin, jeder Pilz hat mehrere Hydrophobien-Gene, bis zu 20, bis zu 30 ungefähr. Welche von denen sind diejenigen, die komplett wasserabweisend sind oder die während des Wachstums, dieses Myzelwachstums eine Rolle spielen oder während der Fruchtkörperbildung? Also Kurzantwort, so wie beim Lotus-Effekt der Pflanzen, ja, gibt es auch diesen Effekt bei Pilzen, und das sehen Sie auch im Wald, wenn Sie spazieren gehen, wie das Wasser quasi, der Regenschirm der Pilze ist quasi Fruchtkörper. Es perlt ja ab, das Wasser.
Spannend. Josef Pastor hat eine alte Weisheit für uns mitgebracht. Einige andere Teilnehmer haben sich auch um diesen Punkt Gedanken gemacht. Brennt wie Zunder, sagt er. Sehr schön. Ich meine, genau. Die Pilze, wieso ist das auf einmal schwer entzündbar, möchte er wissen.
Genau. Es brennt wie Zunder, also Zunderschwamm, denkt man, es brennt sehr, sehr gut. Der liebe gute Ötzi, als man ihn gefunden hat, hat Fruchtkörper vom Zunderschwamm und vom Birkenporling bei sich. Und offensichtlich die Jungsteinzeitmenschen wussten damals schon, dass es einen Bereich innerhalb des Fruchtkörpers gibt, der nennt sich Trama. Und aus diesem Trama hat man damals auch schon Pilzleder hergestellt oder Textil hergestellt. Dieses Trama, wenn man da mit einem Feuerstein Feuer macht, fängt dieses Pilzmyzel, fängt es an zu glimmen, es glüht. Und man hat damals in Fruchtkörpern in der Tasche das Feuer von A nach B getragen. Nicht, weil der Zunderschwamm gebrannt hat, sondern man hat ihn genutzt, um Feuer anzuzünden. Weil die Trama einfach nur die Glut, ja, das ist dieser kleine, ja.
Vielen Dank, da wusste ein bisschen mehr als ich. Könnte man aufgrund der Stoßfestigkeit nicht auch gut Motorradhelme aus Pilze bauen? Die sind nach einem Crash ja sowieso entsorgt werden.
Ja, genau. Da gab es auch aus unserer Gruppe heraus, haben einige Studierende ein Start-up gegründet. Function hieß das. Die haben auch mit diesen Crash-Tests angefangen. Und zwar Fahrradhelme war das große Ziel, um quasi dieses Inlay, was das klassisch aus Styropor ist, zu ersetzen. Sie haben leider nicht den langen Atem gehabt, den man braucht, weil man wirklich eine Firma gründen möchte und haben das dann sozusagen erstmal ad acta gelegt. Aber ja, diese Daten liegen vor und sie zeigen sozusagen im Crashtest im Vergleich mit Styropor, dass das Pilzmaterial genauso gut performt, wie die Stoßdämpfung jetzt, die das Styropor vermitteln soll.
Mhm. Vielen Dank. Wir haben viele Fragen, die sich so rund um das Thema Zeit dreht. Also wie lange dauert es beispielsweise, bis sich mittels Pilzen diese Plattenstoffe herstellen lassen? Also ist besonders lange Produktionszeit oder lässt sich das gut beschleunigen? Wir haben die Frage, warum das erste Pilzhaus erst 2030 gebaut werden kann. Ist das das Deutschland-Tempo oder geht das in anderen Ländern vielleicht schon schneller? Gibt es da jemanden, der da etwas weiter ist als wir? Ja.
Sehr schön. An dem Thema Bauen als solches sind sehr, sehr wenige Gruppen dran. Es ist eher an dem Thema, zum Beispiel diese Paneele im Innenausbau zu nutzen, um die zum Beispiel akustisch zu isolieren. Ja, das ist eine italienische Firma, die heißt Mogu. Also weil wenn ich isolieren kann, thermisch isolieren kann, kann ich in der Regel auch akustisch, weil es ist ja nichts anderes, als dass da Luft eingeschlossen ist in einem Material. Warum 2030? Sie können, also privat könnte man das vielleicht schnell, es sind mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, großgalig, die Produktionsanlagen müssen her. Und die Produktionsanlagen werden eine Synthese sein aus der klassischen Biotechnologie, aus der Lebensmitteltechnologie, aus der klassischen, was auch immer, Spanplattenindustrie und so weiter und so fort. Also es sind verschiedene Puzzleteile, die man zusammenfügen muss, um Tonnen davon herzustellen. Das ist nicht trivial, aber es ist nicht der heilige Gral und auch nicht die Suche nach dem Wiegschen Teilchen. Viele Firmen, es gibt viele Anwender, die sagen, wir wollen damit auch schon bauen. Wir wollen erste quasi Prototypen oder Demonstrations Ja, Objekte und das ist viel auch aus dem deutschen Mittelstand, Bauunternehmen, die sagen, wir wollen dahin, wir machen mit denen sind wir auch oder andere Gruppen schon zusammen. Der eigentlich große Aspekt, was man hier neu denken muss, ist dadurch, dass es diese Materialien ja noch nie gab, wir aber sicherstellen müssen, dass diese Häuser tatsächlich sicher sind, müssen bestimmte Zulassungsverfahren ja sichergestellt werden. Die Materialien müssen irgendeiner DIN-Norm, es gibt noch nicht mal die DIN-Normen dafür, sie müssen zertifiziert werden. Und der Großteil der Materialien, Beton, Stahl, Glas, das sind ja Materialien, die homogen jeweils sind, also überall die gleiche Dichte und demzufolge überall die gleiche Eigenschaften. Hier haben wir es ja mit biologischen Materialien zu tun. Und da sind auch wieder verschiedene Akteure, die dort sich mit Normierung, mit Zertifizierung befassen, sind auch schon an dem Thema dran. Aber es ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen machen kann. Sie haben alle tolle Fragen gestellt, die eigentlich, wo Sie auch schon erkennen, dass wir auf verschiedenen Ebenen die Forschung voranbringen müssen. Das ist die reine Grundlagenforschung, um zu verstehen, wie verhält sich das Material, wie ist es langlebig, wie kann ich es technologisch, biologisch beeinflussen, bestimmte Eigenschaften, wie kriege ich ja das Wasser abweisen. Dann die Frage, wie baue ich tatsächlich damit, also mit Anwenderfirmen? Und dann die Frage, wie muss ich die Skalierung hinbekommen, damit man das im Großmaßstab diese. Ich empfehle Ihnen im Nachgang zu dieser zu der Veranstaltung auf YouTube oder idealerweise sogar auch auf Instagram MycoWorks zu googeln. MycoWorks, ich schreibe es jetzt schnell mal rein in den Chat. Das ist die amerikanische Firma, die Ganoderma lucidum, das ist Reishi, das ist also auch ein Heilpilz, mit dem stellen sie Leder her. Und Phil Ross, der Gründer, also das ist der, mit dem ich da auch ein Nobelpreismuseum präsentieren kann. Ach nee, ich habe jetzt doch an sie alle gegangen. Ne? Die zeigen sehr schön auf YouTube oder auf Instagram ihre großen Produktionsanlagen. Und das ist, als würden sie in ein Automobilwerk gehen und beobachten können, wie Autos zusammengeschraubt werden. Also das ist alles gar kein Thema. Es ist sozusagen, verschiedene Puzzleteile müssen zusammengeführt werden, genau.
Vielen Dank. Vielleicht eine Frage auch nochmal daran anschließend. Was sind denn die Kosten eines solchen Hauses oder dieser Materialien im Verhältnis zu den üblichen Baustoffen?
Genau, es gibt eine Arbeit, die kann man gerne nochmal im Nachgang rumschicken. Die ist nicht von uns, die ist auch das ist eine Abschlussarbeit von einer amerikanischen Universität. Also ich kann gerne der Akatex sozusagen das Zitat dann im Nachgang schicken und dann können Sie es weiter oder der VHS. Die haben sozusagen ein Einfamilienhaus kalkuliert, einmal basiert klassisch auf Beton und dann einmal basiert auf diesen Verbundwerkstoffen und kommen zu dem Schluss, es ist genauso teuer, weil man mit Reststoffen aus der Agrarforstwirtschaft arbeitet, die normalerweise wertlos sind, die eigentlich verbrannt sind, wo andere auch daran interessiert sind, dieses Material loszuwerden, weil sie es sonst kompostieren müssten oder auf eine Deponie oder verbrennen müssten. Also die Rohstoffkosten sind äußerst gering. Realistisch betrachtet kann Ihnen keiner oder belastbare Vergleiche kann Ihnen keiner geben, weil es Äpfel mit Birnen Vergleich ist, die dadurch, dass ja das noch nicht groß industriell hergestellt wird, 24/7, das aber der Fall ist für Beton, Stahl und so weiter und so fort, hinken diese Vergleiche sowieso.
Ja.
Ja, Bettina hat folgende Frage mitgebracht. Wurde auch untersucht, Pilzmyzelas CO2-Speicher zu nutzen? Und sollte man nicht auch die Fruchtkörper weiter untersuchen? Es gibt Untersuchungen dazu, dass durch Verdunstungskälte eventuell das Klima in Innenräumen vor starker Hitze geschützt werden könnte. Unabhängig davon, der Ansatz mit Pilz zu bauen ist hochspannend.
Also de facto spricht man hier von einer negativen CO2-Emission, dadurch, dass die Pflanzen machen ja Photosynthese in der Agrarforstwirtschaft und dann verbrauchen, nutzen wir ja nur, was ist die Getreidekörner oder die Ölsamen oder was auch immer. So, und der Rest wird ja niederwertig genutzt, beziehungsweise in der Regel verbrannt. Also ungefähr 50% der Lignocellulose-Abfälle in Europa werden verbrannt. Jetzt werden sie nicht verbrannt, sondern gebunden in diesen oder können gebunden werden in diese Verbundwerkstoffen. Das heißt, das CO2, was ursprünglich fixiert worden ist über die Photosynthese in der Pflanze, bleibt gebunden. Deshalb spricht man hier von einer negativen Emission. Also es ist ein aktiver Beitrag gegen Klimaschutz. Dieses mit dem Fruchtkörper, dass die Verdunstungswärme, dass man das alles nutzen kann, ich kenne das auch, das sind auch schöne Videos, die man im Netz so finden kann. Wir nutzen aber nicht die Fruchtkörper für das Bauen, sondern wir haben das Myzel isoliert aus den Fruchtkörpern Myzel isoliert aus den Fruchtkörpern und bauen ja mit dem Myzel oder verarbeiten, kultivieren das Myzel.
Vielen Dank. Wie sieht das denn aus mit Allergien? Könnte es Menschen geben, die vielleicht auf so ein solches Haus mit Allergien reagieren?
Gute Frage. Also die Pilze, die bis dato genutzt oder die bis jetzt genutzt werden, und das sind die drei wesentlichen, sind jetzt dieser Zunderschwamm, Ganoderma, Lucidum und der Austernpilz, Pleurotus austriatus, sind von der Mehrheit der Menschheit oder sind für die Mehrheit der Menschheit bis jetzt ja immer sicher gewesen. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere allergisch ist, so wie eine Person allergisch ist, vielleicht gegen Pflanzenpollen und die andere nicht. Aber es ist ja tausend alte Traditionen, es ist wirklich auch beschrieben, gibt es genügend Paper dazu. Der Zunderschwamm gehört zur traditionellen europäischen Medizin, wie Ganoderma zur traditionellen chinesischen Medizin. Und man hat speziell jetzt Wundauflagen. Das wusste man und man hat sie auch zur besseren Heilung, also das schneller zusammenwächst, als auch zur Stärkung des Immunsystems genutzt.
Vielen Dank.
Aber klar auszuschließen kann man das, also ja, bei einer einzelnen Person kann es immer sein, ja.
Das war Vom Nutzen der Pilze, wie Pilzbiotechnologie unsere Wirtschaft nachhaltig transformieren kann. Ein Vortrag von Professor Dr. Vera Meyer. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.